Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im Internet gibt es seltsame Spiele. Das Internetportal Zoomer wählt regelmäßig ein sogenanntes Spiel der Woche. Und dahinter steht der Holzbrink Verlag Stuttgart. Letzte Woche wurde ausgerechnet Faith Fighter zum Sieger erklärt. Auf Deutsch heißt das so viel wie Glaubenskämpfer. Und dabei können Internetnutzer zum Beispiel in die Rolle von Jesus, Buddha oder Mohammed schlüpfen und die Vertreter anderer Religionen in einem Kampf besiegen. Alles nur ein Spiel. Jede Religion hat ihre eigenen Waffen. Bei Christus wird der Heilige Geist als Waffe dargestellt, mit dem man den anderen ausschaltet. Buddha verteidigt sich durch Meditation. Mohammed kämpft mit Steinen. In einer Erklärung des Verlags, des Holzbrings Verlags, heißt es dazu, noch nie hat religiöser Hass so viel Spaß gemacht. Genug der Toleranz, jetzt tobt der Kampf der Religionen. Auf Nachfrage betont der Verlag, das sei natürlich alles nur ironisch gemeint. Na klar. Die Botschaft hinter diesem ironischen Spiel wäre dann wohl, die Auseinandersetzung zwischen den Religionen ist letztlich lächerlich. Überflüssig. Warum können die nicht friedlich nebeneinander herleben? Warum können die sich nicht gegenseitig in Ruhe lassen? Oder noch besser, gemeinsame Sache machen zum Nutzen der Gesellschaft. Tja, wenn das so wäre, dann hätte der Apostel Paulus sich seine anstrengenden Missionsreisen sparen können. Warum der ganze Aufwand, wenn die verschiedenen Religionen und Überzeugungen am Ende doch gleich viel Recht hätten und sich gar nicht so großartig unterscheiden würden? Warum dann das Ganze? Wenn doch alles nur lächerlich wäre oder ironisch. Warum das Ringen darum, den anderen zu gewinnen und zu überzeugen, wenn doch jeder auf seinem angestammten Wege auch zum Ziel kommen könnte? Warum so viel Aufregung? Nun, wir wissen, die Bibel betont genau das Gegenteil. Die Unterschiede zwischen den Religionen sind eine tief ernste und tragische Sache. Und die Antwort der Christen darauf kann nicht Ironie sein, und schon gar nicht Gewalt, sondern einzig und allein Gebet und Mission. Heute beginnt in unserer Predigtreihe der große Abschnitt über die christliche Weltmission. Wenn man einen Vergleich vom Sport heranziehen wollte, was ja Paulus bekanntlich gern getan hat, dann könnte man sagen, hier in Kapitel 13 der Apostelgeschichte beginnt jetzt die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit. Bisher stand von den Aposteln vor allem Petrus im Mittelpunkt des Geschehens. Letzten Sonntag haben wir noch von seiner dramatischen Befreiung aus der Haft in Jerusalem gelesen. Und von jetzt an richtet Lukas den Scheinwerfer mehr und mehr auf Paulus. Bisher war geografisch gesehen Jerusalem das Zentrum des Geschehens. Dort war die erste Gemeinde entstanden. Die Aktionen beschränkten sich weitgehend auf Palästina und das syrische Kernland. Einmal wurde kurz Zypern erwähnt. Von jetzt an geht es hinaus in die ganze Welt. Zunächst mal Richtung Westen. Go West. Bisher hatten die Menschen, die Christen wurden, wenigstens einen Bezug zum Judentum. Nehmen wir zum Beispiel die beiden großen Bekehrungsgeschichten, Apostelgeschichte 9, Saulus, ein leidenschaftlicher jüdischer Theologe, wird Christ. Und dann die große Bekehrungsgeschichte des Cornelius in Apostelgeschichte 10 und 11. Dieser Cornelius war zwar ein römischer Hauptmann, ein Heide also, aber er hatte gute Kontakte zur jüdischen Gemeinde. Er war schon interessiert an der jüdischen Bibel. Er war ein Gottesfürchtiger, der Kontakte zur Synagoge unterhielt. Also da war jeweils der Bezug zum Judentum gegeben. Jetzt, ab Kapitel 13, kommen mehr und mehr die richtigen Heiden in den Blick. Und damit auch wir. Und so kann unser Thema heute Morgen lauten: Aufbruch zur Weltmission. Der Auftrag bleibt. Aufbruch zur Weltmission. Der Auftrag bleibt. Das ist unser Thema. Und genau diese Größenordnung hatte ja Jesus Christus auch angekündigt. Er hatte gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Und im Missionsbefehl hatte der Jesus gesagt in Matthäus 28, mache zu Jüngern alle Völker. Und vorher in Matthäus 24, Vers 14 hatte er schon angekündigt, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Das ist die Globalisierung, die Jesus gemeint hat. Das Evangelium auszubreiten über die ganze Welt. So hat unser Herr es vorgesehen. Und das gilt für uns bis heute. Und wenn wir jetzt hier in Apostelgeschichte 13 lesen, wie das losgeht, dann steckt da drin für uns hier, für uns persönlich, als Gemeinde in Hannover im Jahr 2009, eine aufrüttelnde Botschaft. Eine aufrüttelnde Botschaft. Und ich hoffe, das wird gleich deutlich werden. Letzten Sonntag hatten wir noch miterlebt, wie Petrus in Jerusalem um Haaresbreite einem Schauprozess und der Ermordung entgeht, wie Herodes Agrippa schon Jakobus, den Bruder von Johannes, getötet hatte und gesehen, das kommt bei der jüdischen Mehrheitsbevölkerung gut an, damit stabilisiere ich meine Position, das wird mir auch in Rom gute Karten bringen und meinen Ruf festigen als ein Führer, der seine Situation im Griff hat. Und so wollte er gleich mit Petrus weitermachen. Und Gott hat es verhindert, wir haben das gesehen. Und Petrus kam frei. Das war letzten Sonntag. Und jetzt führt uns die Apostelgeschichte zurück von Jerusalem in die Gemeinde von Antiochia. Das heutige Antakya, 300 Kilometer nördlich von Sidon an der Mittelmeerküste. Sie können sich das ein bisschen vorstellen auf der Karte. 300 Kilometer noch nördlich von Sidon an der Mittelmeerküste. Barnabas und Saulus hatten der Jerusalemer Gemeinde eine großzügige Kollekte überbracht. Und dann heißt es hier in Kapitel 12, Vers 25, Sie finden das auch auf Ihrem Zettel, Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich auch Johannes, der den Beinamen Markus hat. Sie haben gleich noch einen Mitarbeiter rekrutiert dort in Jerusalem. Und jetzt geht's also wieder nach Antiochia. In Kapitel 11 hatten wir neulich gesehen, wie diese Gemeinde im großen Stil gewachsen war und welche Prinzipien diesem Gemeindewachstum zugrunde gelegen hatten. Wenn Sie es interessiert, können Sie es nochmal nachhören auf unserer Homepage beg-hannover.de. Und Kapitel 13 gibt uns jetzt einen interessanten Einblick, wer inzwischen alles zu dieser Gemeinde gehörte. Sehen Sie mal hin, Vers 1. Kapitel 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene, und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes zusammen erzogen worden war, und Saulus. Also zu jener Zeit war das Neue Testament ja noch nicht abgeschlossen. Und deswegen gab es in der Gemeinde noch Propheten. Das wird hier auch gesagt. Sie sagten der Gemeinde den Willen Gottes, indem sie das Wort Gottes in die Gegenwart hinein auslegten. Insofern ist jede Predigt auch ein Stück Prophetie. Sie legt das Wort Gottes in die Gegenwart hinein aus. Aber dann hatten diese Propheten manchmal auch noch besondere Offenbarungen von Gott. So zum Beispiel die Ankündigung der Hungersnot in Apostelgeschichte 11, worauf sich die Gemeinde dann entsprechend frühzeitig einstellen konnte. Also es gab noch Propheten. Und natürlich gab es Lehrer. Die Lehrer, die erklärten die Lehre Jesu. Sie entfalteten die Dogmatik des christlichen Glaubens nach Maßgabe des Wortes Gottes. Sie gaben weiter, was Jesus gesagt hatte. Sie prägten das den Leuten ein, sie legten das aus, sie erläuterten es. Sie führten die Menschen heran an die christliche Lehre. Sie machten sie fest darin. Sie zeigten den Zusammenhang zum Alten Testament auf, wie sich in Jesus die Verheißungen über den Messias Schritt für Schritt erfüllt hatten, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und sie legten eben die Schrift aus. Das Alte Testament und auch das sich nach und nach immer mehr formierende Neue Testament. Und die Namen dieser Männer sind sehr aufschlussreich, die hier genannt werden. Das ist einmal Barnabas, das war dieser Jude aus Zypern, wir hatten schon gelesen. Barnabas war inzwischen ein erfahrener Christ geworden, jemand, der sich gut auskannte in der biblischen Lehre, auch im Alten Testament. Und Barnabas war ein Mensch, der seine Mitchristen gut trösten konnte. Er war ein Sohn des Trostes. Es ist wichtig, dass solche Leute in den Gemeinden sind, Leute, die gut trösten können. Und dann war Simeon da. Simeon, genannt Niger. Und Niger, das heißt schwarz. Dieser Simeon war wahrscheinlich ein dunkelhäutiger Afrikaner. Damals schon in der Gemeinde. Ist doch interessant. Und dann Lucius von Kyrene, der kam auch vom afrikanischen Kontinent, aus Nordafrika. Und schließlich Manaen, der wurde zusammen mit Herodes Antipas erzogen. Herodes Antipas war übrigens der Onkel von dem Agrippa, der dann den Petrus töten wollte und den Jakobus wirklich getötet hatte. Mit diesem Herodes zusammen, mit diesem Herodes Antipas zusammen war dieser Manaen aufgewachsen. Ist auch interessant, was da für Leute in der Gemeinde waren. Dieser Titel, der da im Griechischen steht, Syntrophos, das war ein höfischer Ehrentitel für diesen Manaen. Man kann auch übersetzen, er war ein Pflegebruder von Herodes. Also er war jedenfalls eng damit verbunden, mit dieser Sippe, mit dieser Dynastie. Er kam aus Kreisen, die Macht und Einfluss hatten. Das wird ganz deutlich. Und was für ein Mut gehörte für diesen Manaen dazu, sich der Gemeinde anzuschließen. Der Gemeinde der Christen. Und wahrscheinlich hat Lukas auch von diesem Manaen wichtige Hintergrundinformationen über die Herodes-Sippe bekommen, die er dann ja auch teilweise in diese Apostelgeschichte wieder hineingeschrieben hat. Hochinteressant, diese Zusammenhänge. Und dann schließlich als Fünfter nach Barnabas, nach Simeon, Lucius und Manaen wird eben auch noch Saulus erwähnt. Hier noch als Letzter in der Reihe. Er war ja von Barnabas als Mitarbeiter so herangeholt worden und offenbar fand er doch schnell in der Gemeinde Vertrauen und konnte dort als Lehrer tätig werden. Und schauen Sie mal hin, diese fünf Männer, die stehen für die ethnische und kulturelle Vielfalt der Antiochia-Gemeinde. Hochinteressant. Das war wirklich in jeder Hinsicht eine bunte Truppe dort. Hans Dannenbaum hat das so beschrieben, er sagt, was für verschiedenartige Leute stehen in dieser ersten heidenchristlichen Gemeinde zur Verfügung. Ehemalige Heiden aus Nordafrika. Manaen, ein Mann aus vornehmem Hause, der mit einem Prinzen zusammen erzogen war. Und es dann doch vorzog, die Schmach des verachteten Haufens der Christusleute zu tragen, statt Karriere in der Welt zu machen. Und dann ein hochbegabter junger Theologe wie Paulus, der eine glänzende, aussichtsreiche Laufbahn in seiner jüdischen Kirche drangegeben hatte, um einer Gemeinde zu dienen, die vermutlich alles andere war als ein erlesenes akademisches Publikum. Und in diesen Männern ist das Ziel der Weltmission bereits vorgebildet. Ist doch hochinteressant, diese bunte Truppe. Und die soll jetzt die ganze Welt erreichen. Und Gott legt nun einen besonderen Auftrag diesen Leuten aufs Herz. Das sehen Sie in Vers 2. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Man kann auch sagen, und verabschiedeten sie und schickten sie auf den Weg. Das ist doch auffällig. Als sie dienten dem Herrn, steht hier. In dem Wort für dienen steckt das Wort für Liturgie. Im Griechischen heißt das Leturgunton. Also, als sie dem Herrn dienten, Liturgie meint wörtlich Dienst für Gott. Und dahinter steckt der Gedanke, dass die Gemeinde Gott dient, indem sie zusammenkommt, um ihn zu loben und auf sein Wort zu hören. Liturgie heißt eigentlich Dienst. Die Gemeinde versammelt sich, um auf das Wort des Herrn zu hören und um ihn zu ehren und ihn zu loben. Und in der englischen Übersetzung wird dieser Begriff mit Worship wiedergegeben. Anbetung, Liturgie, Dienst für Gott, darum geht es. Also, sie feiern hier Gottesdienst, als sie dem Herrn dienten. Wir feiern Gottesdienst, liebe Gemeinde, um dem Herrn zu dienen. Unsere Liturgie dient dazu, den allmächtigen Gott zu ehren und zu loben. So wie es hier auch in Antiochia geschieht. Und das Fasten, das war nicht ein magischer Versuch, Gott zu irgendwas zu zwingen. Hinter dem Fasten steckte kein magisches Verständnis. Nach dem Motto, wir können den Arm Gottes besonders machtvoll bewegen, wenn wir besonders asketisch sind. Sondern das Fasten, sich von Essen enthalten für eine gewisse Zeit, diente dazu, sich besser konzentrieren zu können. diente dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, alles Störende beiseite zu lassen und dem dadurch auch Nachdruck zu verschaffen. Und so ist es hier, sie konzentrieren sich, sie beten, sie dienen Gott und dann sprach der Heilige Geist. Es ist hier nicht gesagt, wie der Heilige Geist das gemacht hat. Wie gesagt, zu jener Zeit war auch das Neue Testament ja noch nicht abgeschlossen. Aber irgendwie macht der Heilige Geist diesen Männern klar, dass Barnabas und Paulus nun zu einem besonderen Dienst ausgesandt werden sollen. Und wie reagieren die? Sehr nüchtern. Schauen Sie hin. Die prüfen das Ganze offensichtlich nochmal im Gebet. Vers 3, da steht, da fasteten sie und beteten. Sie sind nicht einfach irgendeiner Eingebung gefolgt und haben gesagt, ja, das hat der Heilige Geist mir ins Ohr geflüstert. Sondern sie haben gefastet, sie haben gebetet, sie haben geprüft, sie haben sich in Ruhe Zeit genommen, die Sache vor Gott zu klären. Und dann geht's los. Da heißt es hier, dann legten sie ihnen die Hände auf. Also sie legen die Hände auf Barnabas und Saulus. Und das ist nicht gemeint im Sinne einer magischen Kraftübertragung. So nach dem Motto, jetzt geben wir ihnen mal Power durch eine besondere Handauflegungszeremonie in der Gemeinde. Sondern das war eher ein Zeichen der Bestärkung, ein Zeichen der Beglaubigung. Wir übertragen euch jetzt diesen Dienst. Ihr tut ihn für uns alle. Wir identifizieren uns damit. Wir stehen hinter euch. Wir beten für euch. Und wir beten dafür, dass Gott aus der Höhe mit seinem Schutz und seinem Segen und seiner Leitung bei euch ist. Das war gemeint mit der Handauflegung. Wir bitten den Segen von oben und dann schicken sie auf den Weg. Hier kann man übersetzen, sie verabschiedeten sie, sie ließen sie ziehen. Und ich denke, diese Männer, und hier ist die ganze Gemeinde wohl inzwischen gemeint, die sind sich wahrscheinlich gar nicht im vollen Umfang bewusst, welche weltweite Bewegung sie in diesen Augenblicken anstoßen. Das ist ja oft so, dass große Dinge ganz klein beginnen. Und dass diejenigen, die Geschichte schreiben, sich dessen oft gar nicht so in vollem Umfang bewusst sind. Und so ist es auch hier. Es beginnt die große Weltmission in diesen Minuten. Und die Aussendung geschah wahrscheinlich in der Gemeindeversammlung, nicht nur im Fünferkreis. Schon ab Vers 2, als sie dem Herrn dienten, ist ja die Gemeinde im Blick. Der Gottesdienst geschah in der Gemeindeversammlung und man hat das bei Lukas häufiger in seinen Berichten, dass er das Subjekt schnell mal wechselt. In Vers 1 sind das Subjekt diese fünf Leute und ab Vers 2 ist es gut denkbar vom Zusammenhang her, dass das schon in der ganzen Gemeinde geschieht. Und noch ein wichtiger Hinweis, nach der Rückkehr von der ersten Missionsreise am Ende von Kapitel 14, wir werden uns jetzt länger mit der ersten Missionsreise beschäftigen bis Kapitel 14 ans Ende, da kehren sie auch zurück und berichten dann der ganzen Gemeinde. Apostelgeschichte 14, 26, als sie dann zurückfuhren mit dem Schiff nach Antiochia, nach einer langen Reise, wo sie der Gnade Gottes befohlen waren, kehrten sie dorthin zurück nach Antiochia, also wo sie entsandt worden waren. Als sie aber dort ankommen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hat und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hat. Also das wird am Ende der Missionsreise sein. Sie kehren wieder zurück zu ihrer Truppe nach Antiochia. Und das spricht sehr dafür, dass auch hier schon die Aussendung vor der ganzen Gemeinde geschieht. Und das ist jetzt die spannende Frage. Wer löst eigentlich die Weltmission aus? Sind das irgendwelche christlichen Schreibtischstrategen? Wer sendet die Missionare auf den Weg? Wir sehen hier ein doppeltes Subjekt. In Vers 2 wird ganz klar gesagt, der Heilige Geist sprach, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Und in Vers 3 wird deutlich, dass die Gemeinde fastet und betet und die Leute dann losschickt. Und genau so gehört es zusammen. Der Heilige Geist sendet durch die Gemeinde die Missionare auf den Weg. Und das ist die erste große Lektion, liebe Gemeinde, die wir hier heute Morgen zu lernen haben. Erstens die Mutter der Mission. Erstens die Mutter der Mission. Wer ist die Mutter der Mission? Im Auftrag des Heiligen Geistes. Es ist die Gemeinde. Die Mutter der Mission ist die Gemeinde. Und zwar zunächst mal die Ortsgemeinde. In der geschichtlichen Entwicklung hat es sich ja so ergeben, dass wir viele Missionsgesellschaften haben. Die überseeische Missionsgesellschaft, die deutsche Missionsgesellschaft und so weiter und so weiter. Ganz viele verdienstvolle Missionswerke. Die Südosteuropa-Mission, für die wir heute sammeln werden. Das sind Organisationen. Und die tun einen wichtigen, einen guten Dienst, für den wir dem Herrn der Mission ausgesprochen dankbar sind. Aber dadurch konnte der Eindruck entstehen, Weltmission, das ist eigentlich eine Sache der Missionsgesellschaften. Weltmission, das ist eine Sache der Spezialisten. Bei denen ist das in guten Händen. Die haben die Ressourcen, die haben die Erfahrung und wir unterstützen das so ein bisschen. Aber hier sehen wir etwas anderes. Die Mutter der Mission ist die Gemeinde, liebe Leute. Und das gilt bis heute. Wir können das so leicht vergessen, weil uns unsere Aufgaben vor Ort ja schon so beschäftigen. Jeder von uns, der in der Gemeinde mitarbeitet und sich einsetzt, und es sind ja sehr viele, die das hier tun, und dafür danken wir Gott auch. Jeder von uns ist schon so beschäftigt mit dem, was Tag für Tag vor der Haustür gewissermaßen zu tun ist. Mit dem, was wir auch an Mission hier unmittelbar im eigenen Umfeld zu tun haben, dass die Weltmission uns manchmal fast wie ein überflüssiger Luxus erscheint. Da haben wir gar nicht mehr die Kraft dazu. Gar nicht mehr die Nerven und die Zeit, das noch ausführlich irgendwie zu würdigen und zu bedenken. Aber hier müssen wir uns korrigieren lassen. Es wird hier deutlich, Weltmission, das ist für die Gemeinde kein Folklore-Thema. Das ist kein Thema für die, die sowieso an fremden Ländern interessiert sind und die nun froh sind, ihr Interesse für fremde Länder noch mit einer geistlichen Motivation verbinden zu können. Kein Folklore-Thema. Mission, das ist für die Gemeinde auch keine Fußnote, kein Randthema. Liebe Gemeinde, Mission, Weltmission ist eine echte Aufgabe. Und wir werden noch sehen, auch in Antiochien, mit der Aussendung allein war es ja noch nicht getan. Damit endet ja noch nicht die missionarische Verantwortung der Gemeinde. Und ich habe mich gefragt, was können wir tun hier als BEG, als bekennende evangelische Gemeinde Hannover, für die Weltmission? Ja, wir wollen sammeln. Heute für die Südosteuropa-Mission. Wir wollen das tun aus Überzeugung und auch mit Liebe und mit innerer Anteilnahme. Das wollen wir tun. Und wir wollen Informationen bekommen über Missionare. Wie sonst sollen wir für die beten? Wir werden im Mai und im Juni im Rahmen unserer Donnerstagabende 3-mal Leute aus der Mission bei uns haben, aus Chile. Wir werden jemanden da haben, der sich um die Mission in Russland kümmert. Und wir werden einen Medizinprofessor hören, der sich leidenschaftlich einsetzt für die Mission in der Mongolei. Das wollen wir im Mai und im Juni an 3 Donnerstagabenden tun und auch uns so dem Thema der Mission widmen und unser Herz auch dazu bewegen lassen. Tja, und dann persönliche Kontakte zu einzelnen Missionaren. Dass wir uns, vielleicht viele von uns, sich einen Missionar heraussuchen aus den verschiedenen Missionsgesellschaften, mit dem in Kontakt treten, ihm schreiben, für ihn beten, sich um seine ganz speziellen Anliegen kümmern. Mission, Weltmission. Und in Deutschland gibt es ja diesen EAD, den Evangelischen Ausländerdienst. Das ist eine wunderbare Sache. Der bietet Literatur an in mehr als 100 Sprachen. Wenn Sie das nächste Mal ins Ausland fahren, geschäftlich oder in Urlaub, dann können Sie sich da eindecken mit der entsprechenden missionarischen Literatur in der Sprache des Landes, in das Sie reisen. Das ist eine wunderbare Sache. Und auch für zu Hause können wir das nutzen. Die EAD, also der EAD, der Evangelische Ausländerdienst, hat einen guten Slogan. Und dieser Slogan lautet: Wir helfen bei der Weltmission vor der Haustür. Und das ist eine großartige Chance für uns als Gemeinde. Weltmission vor der Haustür. Gott schickt uns die fremden Menschen ins Land. Und Sie können sich auf der Homepage der EAD informieren, ead-direkt.de. In Deutschland leben zurzeit ca. 7,5 Millionen Ausländer. Etwa 7,5 Millionen Ausländer. Fast 3,5 Millionen sind Muslime. Viele kommen aus Ländern, in denen schon der Besitz einer Bibel verboten ist und große Gefährdungen mit sich bringt. Und hier in Deutschland haben Sie endlich die Gelegenheit, mehr über den christlichen Glauben zu erfahren. Haben Sie die Möglichkeit, den Unterschied zwischen Mohammed und Jesus wirklich zu verstehen? Dass Jesus der Retter ist, der für Sie auch am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das ist eine Botschaft. Und hier haben wir die Weltmission vor der Haustür. Lassen Sie uns das ganz ernst nehmen als Gemeinde und als Einzelne. Ich hörte von einer Gemeinde, über deren Ausgangstür stand von innen der Satz geschrieben: Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsgebiet. Können Sie sich auch so in Gedanken vorstellen, wenn Sie herausgehen heute Mittag, eine Überschrift über der Tür: Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsgebiet. Wir wollen das wirklich uns von Gott aufs Herz legen lassen. Also hier in Antiochia sehen wir, wie die Weltmission begann. Und wir wollen das in Hannover weiterführen. Wir wollen diesem Auftrag treu bleiben, den der Herr seiner Gemeinde für alle Zeiten gegeben hat. Und dann finden wir hier eine zweite Lektion. Der Motor der Mission. Erstens die Mutter der Mission, zweitens der Motor der Mission. Was ist der Motor der Mission? Das Gebet natürlich. Zweimal kommt das Gebet hier vor. In Vers 2, als sie dem Herrn dienten, das heißt den Gottesdienst feierten, da haben sie gebetet. Und in Vers 3, als das abgeklärt werden muss, da fasten sie und beten wieder. Mission, der Motor der Mission ist das Gebet. In seinen Briefen hat Paulus immer wieder darauf hingewiesen. Denken Sie an Römer 15, Vers 30, da sagt Paulus, helft mir kämpfen durch Beten. Oder in Kolosser 4, Vers 3, da sagt er, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Dass wir den Auftrag der Weltmission wirklich ausführen können. Betet für uns. Steht dahinter. Macht das zu eurer Herzensangelegenheit. Und tragt es dem lebendigen Gott immer wieder vor. Und diesen Zusammenhang, den hatte doch schon der Herr Jesus selbst deutlich gemacht zwischen Gebet und Mission. Erinnern Sie sich an Matthäus 9, Vers 37 bis 38? Da sieht der Herr Jesus das große ungläubige Volk. Das Volk, das ohne eine lebendige Beziehung zu dem heiligen Gott ins Verderben läuft. Ohne Gnade, ohne Vergebung. Und dann heißt es hier, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter. Und dann kommt's. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Das ist doch interessant. Der Herr Jesus sagt nicht einfach nur, geht los und macht es. Sondern er sagt, bittet Gott, dass er sendet. Stellt euch mit in die Phalanx der Beter hinein. Und wer dafür betet, der ist dann auch bereit, seinen Anteil dazu beizutragen, dass dieser Auftrag ausgeführt werden soll. Also der Motor der Mission ist das Gebet. Gott muss Missionare senden, er bedient sich wieder der Gemeinde und dazu allererst des Gebets der Gemeinde. Und lassen Sie uns das auch beherzigen. Für unsere persönliche Gebetszeit, aber auch für unser Gebet miteinander in der Gemeinde. Zum Beispiel, wenn wir donnerstagabends zum Gebetstreff zusammenkommen, vor dem Bibelabend, dann lassen Sie uns doch in Zukunft auch immer die Weltmission noch stärker mit im Blick haben. Dass wir auch für einzelne Missionare beten und ihren Dienst in dieser Weise mittragen und Gottes Fürsorge und Schutz für sie erbitten. Der Motor der Mission ist das Gebet. Die Mutter der Mission ist die Gemeinde. Und dann das Letzte. Wenn wir in diesen Versen weiterlesen, dann lernen wir noch eine dritte Lektion über die Mission. Dann haben sie es gleich geschafft. Von Vers 4 an. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, also die Insel Zypern, da trafen sie einen Zauberer. Und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Was wir hier sehen, ist drittens der Machtkampf der Mission. Die Mutter, der Motor, drittens der Machtkampf der Mission. Das erleben Paulus und Barnabas schon ganz am Anfang. Sie werden ausgesandt, kommen nach Seleucia. Seleucia war dieser Hafen, 25 Kilometer etwa von Antiochia entfernt, an der Mündung des Orontes. Und dann geht's nach Zypern. Das war die Heimat des Barnabas. 2 Tage Reisen etwa von Antiochia entfernt. Hier konnte Barnabas sich nochmal von seinen Verwandten verabschieden und sagen, so Leute, ich gehe jetzt auf eine größere Reise. Steht hinter uns, betet für uns. Und natürlich haben sie dort auf Zypern schon missioniert. Vers 5, als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Salamis, das war das Handelszentrum von Zypern, der Haupthafen. Und ganz typisch, das werden wir später noch öfter sehen. Paulus geht zuerst zu den Juden in die Synagoge. Da hat er eine erste Anknüpfung, seine Volksgenossen. Da kann er beim Alten Testament ansetzen und von dort zeigen, dass Jesus der Messias ist. Und außerdem hätten ihn die Juden niemals angehört, wenn er erst zu den Heiden gegangen wäre. Das war also ganz logisch, dass er erst zu den Juden ging. Und dann Vers 6, als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie dann diesen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Von Salamis also weiter nach Paphos. Paphos, das war die Hauptstadt von Zypern. Paphos, das war der Sitz der römischen Regionalregierung, des römischen Statthalters. Paphos galt übrigens auch als ein Zentrum der Aphrodite-Verehrung. Und Sie können sich vorstellen, dass sich um diesen Aphrodite-Kult herum eine Menge an Unmoral austobte. So war es sicherlich auch in Paphos. Und dann treffen Sie hier auf diese eigenartige Person. Einen Magos, wie es im Griechischen heißt. Einen Magier kann man übersetzen. Zu dieser Zeit bezeichnete das Wort auch schon Okkultisten. Also Leute, die mit finsteren Geistern und fragwürdigen Methoden versuchten, Kontakt zum Jenseits aufzunehmen. Die Magoi waren nicht immer Okkultisten gewesen, aber hier dieser war es. Und der versucht nun, den römischen Statthalter zu beeinflussen. Der hat Kontakt zu ihm aufgenommen. Dieser Sergius Paulus war wahrscheinlich an religiösen und übernatürlichen Dingen irgendwie interessiert. Der Elimas hat ein Draht zu ihm gefunden, hat versucht, ihn in seine finstere, abgründige Welt ein Stückchen mitzunehmen. Aber Gottes Macht ist stärker. Schauen Sie im zweiten Teil von Vers 7. Der ruft Barnabas und Saulus zu sich und begehrt, das Wort Gottes zu hören. Der ist also interessiert, der ist offen, er hat gesagt, okay, ich will auch hören, was diese Männer zu sagen haben. Das scheint eine wichtige Sache zu sein, das muss ich prüfen, dem muss ich mich stellen, dem muss ich mich aussetzen. Und dann geschieht das Wunder, Gott bewegt das Herz dieses Mannes. Und er hat echtes Interesse an der Botschaft von Jesus, dem Retter. Und da tritt dieser Elymas wieder auf den Plan, Vers 8, da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Elymas, das ist wahrscheinlich das arabische Wort für Magos. Er versucht jetzt dazwischen zu funken und Saulus durchschaut die Situation sofort. Sehen Sie, was Saulus sagt. Saulus, aber der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an. Und dann nennt Paulus die Dinge beim Namen und sprach, Vers 10, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, du hörst nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn. Und das Wort, was hier im Griechischen für krumm machen steht, dias trepho, das taucht auch schon in Vers 8 auf. Vom Glauben abhalten, da steht dias trepho. Gottes Wege krumm machen, da steht dias trepho. Und das bedeutet so viel wie pervertieren, verwirren, von Gott wegziehen. Das ist letztlich das Ziel allen Okkultismus. Und der Gegenbegriff zu dias trepho im Griechischen, mal nur in Klammern, ist epistrepho. Und epistrepho wird verwendet für bekehren. Also zum Herrn Jesus Christus bekehren, sich bekehren, da steht epistrepho. Und der Teufel versucht genau das Gegenteil. Sein Geschäft ist das Diastrepho. Wegziehen von Jesus. Wegziehen von Gottes Wahrheit. Mit religiösen, okkulten Mitteln wegziehen vom lebendigen Gott. Und was macht Paulus? In der Vollmacht des Apostels ruft Paulus Gottes Gericht über diesen Zauberer herbei. Er sagt, Vers 11, und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Dunkelheit und Finsternis. Das sind in der damaligen Zeit klassische medizinische Begriffe für Blindheit. Und Dr. Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, ist ja im Hauptberuf Arzt. Wir wissen das. Kein Wunder, dass er diese Begriffe hier verwendet. Dunkelheit und Finsternis. Und diese Situation beeindruckt den Statthalter natürlich noch mehr. Und dann heißt es hier am Ende, als der Statthalter sah, was geschehen war, da wurde er gläubig und er verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Man kann auch übersetzen, er war tief betroffen über das, was da geschah. Er begriff den Ernst der Situation. Hier geht es um Licht und Finsternis, um Rettung und Verlorenheit, um Gott oder Abgott. Und liebe Leute, an dieser Stelle macht Lukas uns allen das ganz deutlich. Mission ist Machtkampf. Wo der Himmel bekehren will, da meldet sich auch die Hölle zu Wort. Wo Gott seine Missionare losschickt, da mobilisiert auch der Satan die Bataillone der Finsternis. Das wird hier gleich am Ende der ersten Missionsreise überdeutlich ausgedrückt. Und Paulus wusste auch, die spätere Gemeinde wird in diesen Machtkampf hineingerissen werden. Aber auch wenn wir das wissen und ernst nehmen, liebe Leute, Vorsicht, unsere Aufgabe ist es nicht, Gottes Gericht über den Teufel herbeizurufen. Unsere Aufgabe ist nicht, wie das in manchen charismatischen Kreisen geschieht, so ein Power-Encounter, dass wir gewissermaßen das Gespräch mit den Dämonen aufnehmen und ihnen dann mit machtvollen, drastischen Worten entgegentreten. Das ist nicht unsere Aufgabe, wie die Bibel sagt. Das gehörte zu den speziellen Vollmachten der Apostel. Aber was sollen wir machen? Paulus wusste ja auch, die spätere Gemeinde würde in diesen Machtkampf hineingerissen. Und Paulus hat uns gesagt, wie wir mit dieser Realität des Teufels auch in der Mission umgehen sollen. Und das hat er uns gesagt im Epheserbrief. Ich will Sie nur noch mal kurz darauf hinweisen. Sie finden im Internet auch eine ausführliche Predigtreihe dazu, Epheser 6. Nur noch mal in Erinnerung rufen. Da sagt Paulus der Gemeinde, also nicht nur den speziellen Aposteln mit ihrer besonderen apostolischen Vollmacht, sondern sagt er der Gemeinde als Ganzer. Epheser 6, Vers 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Klammer auf, und das gilt erst recht für die Weltmission, Klammer zu. Und das können viele Missionare bezeugen. Sondern, sagt Paulus, mit Mächtigen haben wir zu kämpfen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Finsternis, den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und da redet Paulus ganz nüchtern von der dämonischen Realität. Dass es eben in der unsichtbaren Welt nicht nur das Wirken Gottes gibt, sondern auch das Wirken Satans und seiner Truppen. So, und dann sagt Paulus, wie wir als Gemeinde damit umgehen sollen. Und wir sind nicht so töricht, dass wir den naiven Glaubensbekenntnissen der Aufklärung folgen, die den Leuten eingeredet hat, weil sie selber glaubte, dass es die übernatürliche Realität nicht gäbe. Wie viele Leute, die sich nach außen hin zur Aufklärung gehalten haben, haben dann unter der Decke irgendwelche dubiosen Praktiken betrieben. Weil sie wussten, da ist mehr. Also, was sollen wir tun? Paulus empfiehlt in Epheser 6 die geistliche Waffenrüstung. Für jeden Christen, nicht für besonders begabte Christen oder besonders tapfere Christen, sondern das gilt für jeden Christen, die geistliche Waffenrüstung, um in diesem Machtkampf mit dem Satan bestehen zu können. Und Sie müssen sich das nochmal durchlesen in Epheser 6 ab Vers 10, was alles dazugehört. Ich will nur zwei Dinge herausgreifen. Und zwar sagt Paulus in Vers 16, Epheser 6, Vers 16, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Wir sollen den Schild des Glaubens ergreifen. Nicht Power Encounter, sondern den Schild des Glaubens. Hier müssen Sie wissen, hat Paulus das Langschild des römischen Soldaten vor Augen. Dieses Schild bestand aus Holz, war mit Leder überzogen und teilweise noch mit Eisenbeschlägen versetzt. Dahinter konnte der Soldat mit seinem ganzen Körper in Deckung gehen. Und wenn dann die Brandpfeile kamen, dann blieben sie in diesem Langschild stecken. Und dieser Panzer hielt länger, als das Feuer hielt an den Pfeilen. Es war ein wunderbarer Schutz. Und Paulus sagt, Leute, euer Langschild im Kampf des Glaubens, im geistlichen Kampf ist der Glaube. Das heißt, ist euer persönliches Verhältnis zu dem Herrn Jesus Christus. Und wenn der Satan euch befeuert mit seinen Brandpfeilen, mit sündigen Gedanken, mit Zweifeln, mit Bitterkeit, mit Rebellion, mit Angst, mit Stolz, mit Selbstgerechtigkeit. Und wenn er euch mutlos machen will, weil angeblich die Macht der Finsternis so groß ist, dann schützt euch durch Jesus. Das Schild des Glaubens. Unser Schutzschild ist der Glaube. Das meint das tägliche persönliche Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus. Dass wir mit ihm leben. Dass wir uns immer wieder ihm anvertrauen, dass wir ihm alles sagen, was uns bedrängt und dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir können uns nicht selber verteidigen, sondern wir brauchen ihn, unseren Herrn und Beschützer und König. Und wir dürfen in jeder Situation unsere Zuflucht zu ihm, unserem Herrn, nehmen. Das heißt, den Schild des Glaubens zu ergreifen, dass wir uns bergen bei Jesus. Dass wir nicht irgendwie eigenmächtig meinen, wir müssten nun große Begegnungen mit der dämonischen Welt provozieren. Das ist albern, das ist lächerlich, das ist totale Selbstüberschätzung. Und das ist oft auch Spielerei. Nein, unser Schild ist der Glaube, dass wir uns bei dem Herrn Jesus Christus bergen und ihn immer wieder um seine Hilfe bitten. Und dann gibt Paulus den Christen auch neben dieser Schutzwaffe hier eine Offensivwaffe. In diesem ganzen geistlichen Waffenarsenal in Epheser 6 gibt es eine Offensivwaffe. Und wissen Sie, was das ist? Vers 17. Nehmt den Helm des Heils, da kommen wir ein andermal dazu, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist unsere Offensivwaffe. Nicht Power Encounter, sondern das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Da steht im Griechischen das Wort Machaira. Und Machaira, das war das Kurzschwert im Unterschied zum Langschwert. Das war für den Nahkampf gedacht. Das musste man sehr präzise gebrauchen. Das erforderte Geschick und Übung und präzise Anwendung. Und so sagt Paulus hier, Leute, eure Machaira ist das Wort Gottes, dass ihr die Wahrheit des lebendigen Gottes kennt, dass ihr sie anwenden könnt und dass ihr euch auf dieses Wort Gottes verlasst, dass ihr das verkündigt, dass ihr das der Welt der Finsternis gewissermaßen entgegenhaltet. Und dann werdet ihr erleben, wie der lebendige Gott sich zu diesem Wort bekennt und wie er gegen alle Widerstände sein Reich ausbreitet durch sein Wort. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Also, Mission, das war das dritte, ist Machtkampf. Und wir können in diesem Machtkampf nur bestehen durch den Schild des Glaubens, durch diese Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus, dass wir uns zu ihm flüchten, bei ihm bergen, uns auf ihn berufen und mit dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Nicht direkt mit dem Teufel sollen wir den Kampf aufnehmen, sondern darauf vertrauen, dass der lebendige Gott dort mit seiner Gemeinde in die Offensive geht, wo sein Wort, wo seine Wahrheit treu verkündigt wird. Und dem wollen wir uns auch als Gemeinde wirklich verpflichtet wissen. Nur Gottes Wahrheit hat die Macht, die Widerstände des Teufels zu überwinden. Und das gilt auch für die Weltmission. Keine Strategie kann da helfen, sondern allein die Durchsetzungskraft von Gottes Wort, von Gottes Wahrheit. Wir kommen zum Schluss. Diese Erfahrung in Zypern, gleich am Anfang, gleich zu Beginn der ersten Missionsreise, das muss für Barnabas und Paulus eine ganz große Ermutigung gewesen sein. Dass sie gemerkt haben, Jesus setzt sich durch. Es geht nicht ohne Widerstände. Aber er kommt zum Ziel und er hält uns fest. Und liebe Gemeinde, es sollte auch für uns hier in Hannover eine ganz große Ermutigung sein. Wir wollen als Gemeinde ganz neu diese große Aufgabe der Weltmission, die so lange bleibt, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Wir wollen diese Aufgabe ganz ernst nehmen. Wir wollen sie uns von Gott immer wieder aufs Herz legen lassen. Wir wollen nicht sagen, wir haben schon mit unserem Alltagskram genug, lasst uns bitte mit Weltmission in Ruhe. Nein, wir wollen das ganz klar sehen. Die Mutter der Mission ist die Gemeinde. Der Motor der Mission ist das Gebet. Und der Machtkampf der Mission, der verläuft zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan, zwischen Himmel und Hölle. Aber wir sollen nicht gegen das Böse kämpfen, sondern dieser Kampf wird allein gewonnen durch das Wort Gottes, das sich durchsetzt dort, wo wir es treu verkünden. Und so können wir dann darauf vertrauen, dass der lebendige Gott selbst seinen Weg bahnt. Auch durch uns, auch bei uns, auch mit uns. Und dass er über alle Widerstände hinweg zu seinem Ziel kommt. Die Weltmission ist bis heute nicht zum Stillstand gekommen. Auch unter schwierigsten Umständen nicht zum Stillstand gekommen. Und darum schließe ich damit, was der Missionar Adoniram Judson in Burma erlebt hat. Ihm lag dieses Volk der Karen besonders auf dem Herzen. Dieses Volk, das heute in Thailand lebt. Und Adoniram Judson ging 1817 nach Burma. Nach einer längeren Seereise kam er dort an, arbeitete sich in die Sprache hinein, begann das Evangelium zu verkünden und die ersten Jahre sah er so gut wie überhaupt keine Reaktion, so gut wie überhaupt keine Frucht. Es war sowas von niederschmetternd und deprimierend. Aber der Herr Jesus hat ihm geholfen, treu zu bleiben, dran zu bleiben, auch unter diesen schwierigen Umständen. Und dann kam eines Tages ein Mann von diesen Karen namens Kotabio zu Judsons Wohnung. Der sucht eigentlich Arbeit. Judson ließ diesen Kotabio rein, aber boah, er kriegte ganz schön Angst, als er ihn sah. Der hatte ein ziemlich gewalttätiges Naturell, dieser Typ. Es stellte sich heraus, dass er so etwa 30 Menschen schon ermordet hatte. Und Judson erfuhr das. Und Sie können sich vorstellen, dass ihn das ganz schön erschrecken ließ. Aber er hat angefangen, diesem 30-fachen Mörder das Wort Gottes zu sagen. Zu sagen, Gott will dir vergeben. Gott will, dass du das einsiehst, dass du schuldig vor ihm bist. Nicht nur durch deine Morde, vor allem durch dein Herz, das den lebendigen Gott nicht ehrt und liebt, ihn auch nicht mal kennt. Und dann wurde dieser Kotabio irgendwie offen. Und er erinnerte sich an eine alte Überlieferung, die es in seinem Volk der Karen gegeben hat. Das ist eine ganz geheimnisvolle Sache. Das kann man nicht bis ins Letzte ergründen, woher das kam. Das muss irgendwie Gott veranlasst haben. Es gab eine alte Überlieferung in diesem Volk, dass der wahre Gott einmal kommen würde durch einen weißen Mann und er würde dann ein verlorenes Buch mitbringen. Eigenartig. Diese alte Überlieferung gab es bei den Karen und niemand wusste etwas damit anzufangen. Sehr geheimnisvoll. Und das fiel diesem Mörder wieder ein, als er das Evangelium hörte. Und das hat Gott benutzt, so schwierig das für uns nachzuvollziehen ist. Das hat Gott benutzt, um diesem Mann das Herz zu öffnen für die biblische Botschaft. Und Judson berichtet dann, wie dieser Mann anfing, wie ein Verdurstender die Gnade Gottes in sich hineinzutrinken, in sich aufzunehmen. Und zu erkennen, dass Jesus in seiner Liebe die Strafe auf sich genommen hat, auch für die Schuld, für die Morde, aber auch vor allem für den Unglauben dieses Kotabio. Und dann wurde er unterwiesen im christlichen Glauben, er wurde getauft und schließlich zog er los in diese Karen-Dörfer und predigte seinen Stammesgenossen das Evangelium. Und sagte, ich habe die Wahrheit erkannt. Ich weiß, was das für ein Buch ist, das verschollen war. Es ist die Bibel. Und mich hat dieser lebendige Gott verändert. Mich hat er befreit von meiner Schuld. Es ist schlimm, was geschehen ist mit meinen Morden und es tut mir bitter leid. Und ich weiß, ich kann es selber nicht mehr gut machen. Aber er kann es gut machen in meinem Leben. Er will mir vergeben und ich bete darum, dass auch denen ich so viel Leid zugefügt habe, geholfen wird. Ein ehemaliger Massenmörder wird zum ersten großen Missionar in diesem Volk der Karen. Und viele, viele Menschen wurden durch ihn erreicht. Ich habe nochmal nachgelesen. Inzwischen geht man davon aus, dass etwa 25% dieses Volkes wirklich sich zu den Christen zählen. Eine bewegende Entwicklung, die uns zeigt, für Gott ist keine Situation zu schwierig. Für Gott ist kein Volk und kein Mensch zu weit entfernt, zu tief verstrickt in seine Geschichte, als dass nicht der lebendige Gott mit der Kraft seiner Wahrheit da hineinkommen könnte und alles verändern. So ist der allmächtige Gott. Er bahnt sich seinen Weg zu den Herzen, sei es ein römischer Statthalter auf Zypern, sei es ein entlegenes Volk in Burma, seien es viele verlorene Menschen hier in Hannover. Gott bahnt sich seinen Weg. Und dazu will er auch uns und unsere Gemeinde als sein Werkzeug einsetzen. Ihm sei alle Ehre. Amen.